Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. In der letzten Folge haben wir bereits über Persien gesprochen. Genauer gesagt über das Sassanidenreich. Dieses Großreich war nicht arabisch und umfasste den gesamten heutigen Iran, große Teile des Irak, Afghanistans und Pakistans, Teile Turkmenistans und zeitweise sogar Gebiete in Syrien und der Osttürkei. Religionspolitisch war Persien das Zentrum des Zoroastrismus, bevor es 652 vollständig durch den Islam übernommen wurde. Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich eines klarstellen. Wenn ich den Islam kritisiere, dann meine ich damit die Ideologie und jene, die sie aktiv vertreten, die Islamisten. Meine Kritik richtet sich nicht gegen alle Muslime. Wer säkular lebt, friedlich und Religion nicht über Staat und Gesellschaft stellt, gehört für mich ausdrücklich nicht zu dem, was ich hier kritisiere. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil ich das Problem im Islamismus sehe, nicht in jedem Menschen, der muslimisch ist. In dieser Folge möchte ich nun auf das iranische Regime als Terrorregime und Puppenspieler eingehen, wobei wir dabei wohl kaum um Katar herumkommen werden. Aber fangen wir langsam an. Wie erging es dem Land und seinen Bürgern nach der islamischen Übernahme? Durften die Bürger weiterhin friedlich leben? Welche Staatsform herrschte? War der Iran ein reiches, innovatives, erfolgreiches Land? Kannst du mir die wichtigsten Entwicklungen bis zum Putsch durch Reza Khan kurz zusammenfassen?
Nach der islamischen Eroberung begann ein jahrhundertelanger Prozess systematischer Unterdrückung und kultureller Auslöschung. Die Zoroastrier wurden zu Dhimmis, Bürgern zweiter Klasse. Sie mussten Sondersteuern zahlen, durften keine Waffen tragen und keine neuen Tempel bauen. Wer sich nicht bekehrte, lebte unter ständigem Druck. Politisch wechselten die Herrscher. Erst das Umayyaden-Kalifat, dann verschiedene persische und türkische Dynastien. Ein entscheidender Wendepunkt kam im Jahr 1501, als die Safawiden den schiitischen Islam zur Staatsreligion erklärten, bewusst in Abgrenzung zum sunnitischen Osmanenreich. Kulturell blieb Persien zwar bedeutend, Literatur, Architektur und Kunst blühten weiter. Doch die wissenschaftliche und wirtschaftliche Vorherrschaft der Sassanidenzeit war vorbei. Das Land wurde zum Spielball zwischen Osmanen und Russen und verlor große Teile seines Territoriums. Im 19. Jahrhundert war Persien verarmt und von europäischen Mächten abhängig. Die Kadscharen-Dynastie verkaufte Konzessionen an Briten und Russen, Ölrechte, Tabakmonopole, Infrastruktur. Persien war de facto eine Halbkolonie. Dann, 1920, trat Reza Khan auf den Plan. Ein Militäroffizier, der mit einem Putsch die Macht übernahm und sich 1926 zum Schah krönen ließ. Sein Ziel war es, Persien nach dem Vorbild Atatürks zu modernisieren, zu säkularisieren und von ausländischer Dominanz zu befreien.
Welche Auswirkungen haben die an Briten und Russen verkauften Konzessionen heute noch?
Diese Konzessionen wirken bis heute nach. Weniger materiell, dafür umso stärker im kollektiven Gedächtnis. Erstens, vor allem die Ölkonzessionen an die Anglo-Persian Oil Company, später British Petroleum, hinterließen ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Westen. Als Premierminister Mossadegh 1955 die Ölindustrie verstaatlichte, organisierten Briten und Amerikaner den Putsch von 1953. Dieses CIA-Manöver gilt bis heute als Symbol für westlichen Imperialismus. Zweitens, das Regime nutzt diese Geschichte propagandistisch. Jede Kritik wird als ausländische Einmischung abgetan, jede Opposition als Handlanger des Westens diffamiert. Die historische Ausbeutung dient als Rechtfertigung für die eigene Diktatur. Drittens, wirtschaftlich sind die Konzessionen längst Vergangenheit. Der Iran kontrolliert seine Ressourcen selbst. Doch Sanktionen und Misswirtschaft werden als Fortsetzung der alten Ausbeutung verkauft. Und die Ironie, während das Regime den antiimperialistischen Kampf beschwört, agiert es selbst imperialistisch. Über Hisbollah im Libanon, Hamas in Gaza, die Houthi im Jemen und Milizen im Irak. Der Iran hat vom Opfer zum Täter gewechselt, stellt sich aber weiterhin als Opfer dar. Die alten Verträge sind Geschichte, ihre propagandistische Ausschlachtung dagegen ist hochaktuelle Gegenwart.
Warum wollte Mossadegh die Ölindustrie verstaatlichen? Was bedeutete das für den Westen?
Mossadegh hatte gute Gründe. Die Anglo-Persian Oil Company beutete den Iran systematisch aus. Der Staat bekam nur 16% der Gewinne, den Rest strichen die Briten ein. Transparenz verweigerte das Unternehmen komplett. Mit iranischem Öl wurde Großbritannien reich, während die Iraner in Armut lebten. Mossadegh, demokratisch gewählt und nationalistischer Reformer, wollte diese Ungerechtigkeit beenden. 1955 verstaatlichte er die Ölindustrie. Der Iran sollte seine Ressourcen selbst kontrollieren. Für den Westen war das ein Schock. Erstens verlor Großbritannien eine seiner wichtigsten Einnahmequellen. Zweitens drohte ein Dominoeffekt. Wenn Teheran erfolgreich verstaatlicht, könnten Saudi-Arabien, Irak oder Kuwait folgen. Das gesamte westliche Ölimperium stand auf der Kippe. Drittens kam der Kalte Krieg hinzu. Man fürchtete, dass der Iran in den sowjetischen Einfluss rutschen könnte. Mossadegh war kein Kommunist, arbeitete aber mit der Tudeh-Partei zusammen. Die Reaktion: Briten und Amerikaner organisierten die Operation Ajax, den CIA-Putsch von 1935. Mossadegh wurde gestürzt, der Schah zurück an die Macht gebracht. Kurzfristig ein Sieg für den Westen. Langfristig eine Katastrophe, die direkt den Boden für die Revolution von 1977 bereitete.
1920. Zurück zu Reza Khan. Wer war er? Wie konnte er diesen Putsch ausführen und warum wurde er akzeptiert? Was waren seine Ziele und wie hat er den Iran innen- und außenpolitisch geprägt?
Reza Khan war Offizier in der persischen Kosakenbrigade, einer der wenigen funktionierenden Militäreinheiten des Landes. Er stammte aus einfachen Verhältnissen, war ehrgeizig, charismatisch und sah, dass Persien kurz vor dem Zerfall stand. Der Putsch gelang, weil das Land im Chaos versank. Die Kadscharen-Dynastie war korrupt und schwach. Fremde Mächte bestimmten die Politik und separatistische Bewegungen drohten, das Land zu zerreißen. Reza Khan marschierte mit 2000 Soldaten nach Teheran und übernahm fast ohne Widerstand die Macht. Warum wurde er akzeptiert? Die Eliten und auch große Teile der Bevölkerung sehnten sich nach Ordnung. Viele sahen in ihm einen persischen Atatürk, einen Retter, der das Land modernisieren könnte. Seine Ziele waren radikal: Säkularisierung, Zentralisierung, wirtschaftliche Modernisierung und Unabhängigkeit von ausländischer Kontrolle. Er wollte aus dem rückständigen Persien einen modernen Nationalstaat machen. Und er erreichte viel. Innenpolitisch baute er die erste Eisenbahn, gründete die Universität Teheran, führte westliche Kleidung und Kalender ein, verbot den Chador für Frauen und schwächte den Klerus massiv. Symbolisch erzwang er sogar die Umbenennung von Persien in Iran. Außenpolitisch balancierte er zwischen Briten und Sowjets, suchte aber auch Nähe zu Deutschland, was ihm im Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis wurde. 1954 besetzten Briten und Sowjets das Land und zwangen ihn zur Abdankung zugunsten seines Sohnes Mohammad Reza. Reza Schahs Vermächtnis ist ambivalent. Er modernisierte den Iran tiefgreifend, aber autoritär und brutal. Er legte das Fundament für einen säkularen Staat, den sein Sohn am Ende nicht halten konnte.
Du hast ihn eben einen persischen Atatürk genannt. Beide Länder, Iran und Türkei, hatten in der Vergangenheit modernere und global gesehen friedlichere Staatsoberhäupter als heute. Kann man das so sagen? Und warum haben sich beide Länder wieder rückentwickelt?
Ja, das kann man so sagen. Und es zeigt die tiefe Spannung zwischen Islam und nachhaltiger Säkularisierung. Atatürk in der Türkei ab 1923 und Reza Schah im Iran ab 1921 verfolgten das gleiche Ziel: ihre Länder gewaltsam zu säkularisieren, den Islam aus der Politik zu verdrängen und nach westlichem Vorbild zu modernisieren. Kurzfristig gelang das. Frauen wurden befreit, Bildung säkularisiert, der Klerus entmachtet. Doch die Modernisierung war oberflächlich. Sie erreichte vor allem die urbanen Eliten, während die ländlichen Massen traditionell islamisch blieben. Die Säkularisierung wurde nie verinnerlicht, sondern als Aufzwingung empfunden. Im Iran explodierte das 1977. Khomeini mobilisierte genau diese religiösen Massen gegen den gottlosen Schah. Binnen Monaten wurde aus einem modernen Staat eine islamische Theokratie. In der Türkei verlief der Prozess langsamer. Erdogan re-islamisiert seit 2002 Schritt für Schritt. Atatürks Erbe wird demontiert. Moscheen statt Universitäten, Koran statt Wissenschaft, Neo-Osmanismus statt Laizismus. Der Grund für diese Rückentwicklung: der Islam wurde nie wirklich überwunden. Er blieb unter der Oberfläche und wartete. Anders als das Christentum in Europa hat er keine Aufklärung durchlaufen, keinen Machtverzicht gegenüber Staat und Gesellschaft. Die bittere Wahrheit: säkulare muslimische Staaten sind die Ausnahme. Der Islam ist systemisch-politisch und früher oder später setzt sich diese Logik durch.
Wenn wir über Muslime und Islamisten sprechen, stellt sich mir eine grundlegende Frage. Sind Islamisten am Ende nicht viel zahlreicher, als wir wahrhaben wollen? Wenn man unter Muslimen diejenigen versteht, die ihr Leben säkular und friedlich führen wollen, wie groß ist dann tatsächlich die Gruppe derer, die Scharia und islamische Herrschaft befürworten?
Die Trennlinie verläuft schärfer, als man es gern sehen würde. Aktiv kämpfende Islamisten, Terrorgruppen, Milizen sind eine Minderheit. Aber Umfragen in vielen Ländern zeigen, dass breite Mehrheiten Scharia-Gesetze befürworten, die Todesstrafe für Abfall vom Glauben unterstützen oder Demokratie ablehnen. In Staaten wie Pakistan, Afghanistan oder Ägypten liegt die Zustimmung bei 60-90%. Das heißt, nicht jeder Muslim greift zur Waffe, doch viele sympathisieren mit islamistischen Vorstellungen. Diejenigen, die sich klar säkular positionieren, sind die Ausnahme, oft in westlichen Gesellschaften, wo sie aber zunehmend unter Druck geraten. Die bittere Wahrheit lautet, der Islamismus ist keine Randerscheinung. Er ist tief in den Mehrheiten vieler Gesellschaften verankert.
Für mich ist ein Islamist nicht nur der Attentäter. Auch wer in Europa auf die Straße geht und für Scharia demonstriert, stellt sich gegen die Demokratie. Das muss klar benannt werden. Europas Aufgabe wäre es, Islamisten rechtlich klar zu stoppen und zugleich die säkularen Muslime zu schützen. Von ihnen darf man aber erwarten, dass sie sich offen positionieren. Schweigen ist keine neutrale Haltung.
Genau. Islamismus zeigt sich nicht nur in Gewalt, sondern auch in politischem Druck. Wer Scharia über das Grundgesetz stellt, bekennt sich zur Abschaffung der Demokratie. Das ist Verfassungsfeindlichkeit und muss Konsequenzen haben. Dazu gehören drei Dinge. Erstens klare rote Linien und deren Durchsetzung. Zweitens der Schutz säkularer Muslime, verbunden mit der Erwartung, dass sie sich bekennen. Und drittens Schluss mit Illusionen über Integration von Menschen, die das System ablehnen. Moscheen, die gegen Demokratie predigen, müssen geschlossen, Hetzer ausgewiesen, Doppelstrukturen zerschlagen werden. Das ist nicht Härte, sondern Selbstverteidigung. Toleranz gegenüber Intoleranz zerstört die Freiheit.
Warum aber begreifen so viele Deutsche das nicht? Gerade wenn es um Israel geht, höre ich oft als erstes: Ja, aber die Siedler. Wie viele Siedler gibt es überhaupt? Und wie steht diese Zahl im Verhältnis zu den Anhängern islamistischer Bewegungen?
Die Dimensionen sprechen für sich. Israelische Siedler im Westjordanland, rund 500.000, das ist die Zahl, über die endlos diskutiert wird. Auf der anderen Seite Hisbollah mit 100.000 Kämpfern, Hamas mit Zehntausenden, die Revolutionsgarden im Iran mit einem Netz von Hunderttausenden Milizionären. Die Muslimbruderschaft zählt Millionen Anhänger weltweit. In Deutschland leben etwa 5 Millionen Muslime. Und Umfragen zeigen, dass ein signifikanter Teil Sympathien für islamistische Positionen hat. Wir sehen es auf den Straßen. Zehntausende skandieren »From the river to the sea«, ein Aufruf zur Vernichtung Israels. Das ist kein Randphänomen, sondern sichtbarer Islamismus. Warum schauen viele Deutsche weg? Weil es bequemer ist, über 500.000 Siedler zu sprechen, als über hunderte Millionen Islamisten. Die Siedler dienen als Ablenkung, ein moralischer Vorwand, um die eigentliche Bedrohung nicht benennen zu müssen. Den globalen, gut organisierten Islamismus, der längst auch Europa erreicht hat.
Kehren wir zurück zum Iran, zum Bruch zwischen Modernisierung und Religion. Reza Schah wollte mit aller Härte einen säkularen Staat schaffen. Dann kam sein Sohn Mohammad Reza an die Macht. Wie entwickelte sich das Land unter ihm?
Mohammad Reza Schah bestieg 1944 den Thron, eingesetzt von Briten und Sowjets, die seinen Vater abgesetzt hatten. Er war jung, unerfahren und zunächst kaum mehr als eine Spielfigur. Die ersten Jahre waren unruhig. Premierminister Mossadegh verstaatlichte die Ölindustrie, stellte den Schah ins Abseits, bis der CIA-Putsch von 1953 ihn wieder stärkte und endgültig an den Westen band. Danach zog er das Modernisierungsprogramm seines Vaters groß auf. Die Weiße Revolution brachte Landreformen, Frauenwahlrecht, Bildungsoffensiven und Industrialisierung. In den 70er Jahren wirkte Teheran wie eine westliche Metropole. Frauen an den Universitäten, Nachtleben, Kinos, wirtschaftlicher Aufschwung. Der Iran schien das muslimische Musterland für Säkularisierung zu sein. Doch die Fassade täuschte. Der Schah regierte autoritär über den Geheimdienst SAVAK, ließ Opposition brutal unterdrücken und übersah die religiösen Massen, die sich immer stärker von der westlich geprägten Elite entfremdeten. Während in Teheran gefeiert wurde, sammelte der Klerus im Hintergrund seine Kräfte, mit Khomeini als Symbolfigur. 1977 zerbrach das Ganze. Die Revolution fegte alles weg.
1977 kehrt Ayatollah Khomeini aus dem Exil zurück. Welche Ideen bringt er mit? Wie regiert er? Und wussten die säkularen Iraner damals überhaupt, was ihnen bevorsteht?
Die meisten hatten keine Ahnung. Und genau das macht diese Geschichte so tragisch. Khomeini dachte radikal islamistisch. Sein Schlüsselkonzept war die Velayat Efaqih, die Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten. Ein Ayatollah sollte absolute politische und religiöse Macht haben, weil nur so angeblich Gottes Wille durchgesetzt werden könne. Demokratie, Säkularismus, Menschenrechte, für ihn alles westliche Konstrukte, unvereinbar mit dem Islam. Doch während der Revolution verschwieg er das. Er inszenierte sich als Einheitsfigur gegen den Schah, versprach Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand. Säkulare Studenten, Linke, Nationalisten, viele glaubten, er sei nur Symbolfigur, nach dessen Rückkehr eine Demokratie entstehen würde. Seine Popularität war riesig. Millionen gingen für ihn auf die Straße, nicht weil sie eine Theokratie wollten, sondern weil sie den Schah hassten und Khomeini als Befreier sahen. Die Ernüchterung kam schnell. Binnen Monaten wurden Frauen zum Schleier gezwungen, Oppositionelle verfolgt, Feinde Gottes hingerichtet. Wer protestierte, wurde niedergeschossen. Aus dem versprochenen Neuanfang wurde eine Theokratie, brutaler als alles, was zuvor war. Die Ironie, wer dem Schah Autoritarismus vorwarf, bekam eine Diktatur, die tausendmal härter war. Doch da war es zu spät.
Seitdem sprechen wir vom Iran als Gottesstaat. Aber wie genau sieht diese Struktur aus? Wer herrscht? Wann wurden die Revolutionsgarden gegründet? Und seit wann unterscheiden wir eigentlich so klar zwischen Iran und dem iranischen Regime?
Offiziell heißt das System Islamische Republik Iran. An der Spitze steht der oberste Führer, auf Persisch Raba. Khomeini war der Erste. Seit 1998 ist es Ali Khamenei. Diese Ayatollahs kontrollieren alle staatlichen Institutionen. Parallel dazu gründete Khomeini direkt nach der Revolution die Revolutionsgarden, die Pasdaran oder IRGC. Sie sollten das Regime schützen gegen innere und äußere Feinde. Anders als die reguläre Armee sind sie keine nationale Institution, sondern eine parteiische Machttruppe. Militär, Geheimdienst, Wirtschaftsimperium und Terrororganisation zugleich. Der Begriff iranisches Regime setzte sich besonders nach der Geiselnahme in der US-Botschaft durch. Spätestens, als der Iran ab den 80er Jahren Terrorgruppen wie Hisbollah, später auch Hamas und die Houthi unterstützte, war klar, hier handelt es sich nicht um einen normalen Staat, sondern um ein Terrorregime. Die bewusste Unterscheidung zwischen Iran und iranischem Regime ist noch relativ neu. Sie hat sich seit den Protesten 2009 und noch stärker seit 2020 durchgesetzt. Sie ist entscheidend, weil sie anerkennt, das iranische Volk ist Opfer, nicht Täter. Millionen Iraner sehnen sich nach Freiheit und Säkularität, doch sie werden vom Regime brutal unterdrückt. Wenn wir also vom Regime sprechen, meinen wir die Ayatollahs, die Revolutionsgarden, die Basij-Milizen, nicht die Menschen, die unter dieser Herrschaft leiden.
Steckt das iranische Regime wirklich hinter allen islamistischen Terrororganisationen? Hamas zum Beispiel wird ja von den Revolutionsgarden und gleichzeitig von Katar unterstützt. Wie eng arbeiten IRGC und Katar zusammen? Und welche Rolle spielt Al Jazeera in diesem Geflecht?
Nicht hinter allen, aber hinter sehr vielen. Das iranische Regime, genauer gesagt die Revolutionsgarden und ihre Quds-Brigaden, sind der wichtigste Architekt des sogenannten Axis of Resistance. Sie haben Gruppen wie Hisbollah im Libanon aufgebaut, die Houthi im Jemen ausgerüstet und zahlreiche schiitische Milizen im Irak kontrolliert. Hamas ist ein Sonderfall. Sie ist sunnitisch und stammt ursprünglich aus der Muslimbruderschaft, kooperiert aber seit den 2000ern eng mit dem Iran. Dort kommen die Waffen, das Training, die militärische Strategie. Katar wiederum ist sunnitisch, steht ideologisch auf der Seite der Muslimbruderschaft und unterstützt Hamas seit Jahrzehnten finanziell und politisch. Doha stellt Milliarden bereit, bietet der Hamas-Führung in Luxushotels Unterschlupf und präsentiert sich international als Vermittler. Damit ergänzt sich Katars Rolle mit der des Iran. Teheran liefert Raketen und Kämpfertraining, Doha liefert Geld, diplomatische Deckung und mit Al Jazeera ein mächtiges Propagandainstrument. Al Jazeera ist deshalb interessant, weil der Sender weltweit als seriöse Nachrichtenquelle wahrgenommen wird, gleichzeitig aber Katars äußere politische Agenda transportiert. In Bezug auf Hamas heißt das, Bilder und Narrative werden so gesetzt, dass Israel dämonisiert und Hamas entlastet wird. Das macht Al Jazeera zu einem strategischen Tool, weicher als Waffen, aber genauso wirksam in der öffentlichen Wahrnehmung. Die beiden Akteure, IRGC und Katar, sind also keine ideologischen Partner, sondern pragmatische. Schiitisch gegen sunnitisch, persisch gegen arabisch, eigentlich Rivalen. Aber solange es um das gemeinsame Ziel geht, Israel zu schwächen und den Westen herauszufordern, arbeiten sie Hand in Hand. Hamas profitiert von beiden, militärisch vom Iran, finanziell und medial von Katar. Kurz gesagt, Iran liefert Waffen, Katar liefert Geld, Al Jazeera liefert Narrative.
Kann man sagen, Khomeini belog die Massen wie Hitler in den 30ern, kam an die Macht und setzte dann seinen wahren Plan durch? Und sind die Revolutionsgarden im Grunde so etwas wie die SS, nur noch brutaler?
Der Vergleich passt sehr gut. Khomeini trat als Befreier auf, versprach Freiheit, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der Unterdrückung. Doch das war nur Fassade. Kaum an der Macht setzte er sein eigentliches Konzept durch, die Velayat-e-Faqih, die Herrschaft der Geistlichen. Damit verwandelte er den Iran in eine Theokratie, in der Oppositionelle hingerichtet, Frauen entrechtet und Andersdenkende verfolgt wurden. Das Muster gleicht Hitler. Erst die Massen mit Versprechen ködern, dann das wahre Programm durchziehen. Und zwar gnadenlos.
Aber genau das ist doch der Punkt. Viele Linke schreien heute gegen rechts und gegen Israel und merken gar nicht, wer in diesem Bild der wahre Faschist ist. Wer ist hier eigentlich wer?
Genau das ist die Tragik. Wer nur in den Kategorien rechts und links denkt, verpasst die eigentliche Bedrohung. Khomeini war kein Rechter im westlichen Sinne. Er war ein religiöser Faschist. Seine Ideologie steht Hitler in Sachen Totalitarismus, Massenmobilisierung und Menschenverachtung in nichts nach. Und die Revolutionsgarden? Sie sind die SS im Dauerbetrieb, nur mit weit größerem Machtumfang. Während die SS nur für Repression, Ideologie und Terror stand, haben die IRGC zusätzlich ein gigantisches Wirtschaftsimperium aufgebaut. Sie kontrollieren Öl- und Gashandel, Banken, Baukonzerne, Telekommunikation, sogar Häfen und Flughäfen. Schmuggelrouten und Schwarzmarktgeschäfte sichern Milliardeneinnahmen. Damit sind sie ein Staat im Staat mit eigenen Strukturen, eigenem Budget, eigener Loyalität. Noch gefährlicher ist ihr internationaler Arm, die Quds-Brigaden. Sie exportieren Terror systematisch ins Ausland, sie trainieren Hisbollah im Libanon, rüsten die Houthi im Jemen aus, steuern schiitische Milizen im Irak und Syrien und liefern Waffen bis nach Gaza. Selbst in Lateinamerika haben die IRGC über Hisbollah-Netzwerke Fuß gefasst, von Venezuela bis in den Drogenhandel Mexikos. In Afrika finanzieren sie Aufstände, in Europa betreiben sie Spionage und Attentate, in Deutschland und Österreich haben sie längst ihre Netzwerke. Und im Inneren? Dort erledigen die Basiq-Milizen die Drecksarbeit. Sie sind die Schlägertrupps des Regimes. Sie unterdrücken Proteste, überwachen Nachbarschaften, verhaften Schüler, jagen Frauen ohne Kopftuch. Sie sind die Straßenseite der IRGC, permanent präsent, um Angst zu erzeugen. Die SS dauerte 12 Jahre. Die IRGC existieren seit über 40 Jahren und sie wachsen weiter. Sie sind längst nicht nur ein iranisches Phänomen, sondern ein globales Netzwerk, das ideologisch, militärisch und wirtschaftlich arbeitet. Wer also heute reflexartig nur gegen rechts mobilisiert, aber beim Islamismus beide Augen zudrückt, verkennt, wo die eigentliche Gefahr liegt. Khomeini und die IRGC sind das Paradebeispiel dafür, dass Totalitarismus nicht nur ein rechtes Phänomen ist.
Vielleicht helfen gerade solche klaren Vergleiche, die ganze Lage neu einzuordnen. Bevor wir langsam zum Ende kommen, möchte ich dich noch etwas fragen. Nenn mir bitte 3 Länder, die regelmäßig mit Smog und massiver Luftverschmutzung leben müssen und es trotzdem schaffen zu überleben. Und im Gegenzug 3 Länder, die trotz islamischer Eroberung oder Einfluss ihre eigene Religion, Tradition und Freiheit bewahren konnten.
3 Länder mit chronischer Luftverschmutzung. China, besonders Peking. Indien, mit Delhi als Negativbeispiel. Pakistan, etwa Lahore. Das sind Städte, die im Smog fast ersticken. Aber es gibt technische Antworten, Filter, Regulierung, internationale Zusammenarbeit. Smog ist schlimm, aber grundsätzlich lösbar. Und jetzt die 2. Frage, die viel härtere. 3 Länder, die eine islamische Übernahme überstanden und ihre Identität behalten haben? Die ernüchternde Antwort lautet, es gibt sie nicht. Jedes Land, das islamisch erobert wurde, hat seine ursprüngliche Kultur und Religion weitgehend verloren. Persien war zoroastrisch, heute islamisch. Ägypten war koptisch-christlich, heute islamisch dominiert. Syrien, Irak, Türkei, Nordafrika, alles einst christlich oder multireligiös, heute islamisch geprägt. Selbst Spanien, das mit der Reconquista nach 800 Jahren die islamische Herrschaft zurückdrängte, musste dafür einen unvorstellbar langen und blutigen Kampf führen. Und selbst dort sehen wir heute durch Migration eine neue Islamisierung. Diesmal nicht mit dem Schwert, sondern durch Demografie. Der Unterschied zum Smog? Smog kann man filtern, eindämmen, technisch bekämpfen. Islamische Übernahme hingegen war in der Geschichte fast immer endgültig. Eine De-Islamisierung gab es nur durch totale Vertreibung, oder nach Jahrhunderten voller Kriege. Das ist die unbequeme Wahrheit. Umweltprobleme sind schwer, aber lösbar. Eine islamische Übernahme dagegen verändert ein Land dauerhaft und in den allermeisten Fällen irreversibel.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Mir ist wichtig, dass hier keine Missverständnisse bleiben. Erstens, wenn in Deutschland über Israel gesprochen wird, kommt oft reflexartig das Thema der Siedler. Ja, darüber kann man diskutieren, aber wir reden von einer 500.000 Menschen. Gleichzeitig gibt es weltweit hunderte Millionen, die islamistische Positionen vertreten, sei es aktiv oder passiv. Das Verhältnis ist völlig unverhältnismäßig. Wer ständig über die Siedler spricht, blendet die eigentliche Gefahr bewusst aus. Zweitens, Islamisten weisen erschreckende Parallelen zu Hitler und seinen Strategien auf. Nur arbeiten sie heute viel subtiler, viel globaler, viel vernetzter, viel verdeckter und damit am Ende auch viel gefährlicher. Sie nutzen Propaganda, sie missbrauchen Demokratie, sie unterwandern Gesellschaften, bis der Moment für die offene Machtübernahme da ist. Genau so, nur eleganter. Und trotzdem will ich eines klarstellen. Das Problem ist der Islam als politisch-religiöses System, nicht jeder einzelne Muslim. Viele sind selbst Gefangene dieses Systems. Die Aufgabe ist, Islamismus einzudämmen, ohne pauschal alle Muslime über einen Kamm zu scheren. Wer säkular lebt, wer Demokratie verteidigt, wer wirklich Frieden will, verdient Schutz und Solidarität. Die Geschichte zeigt uns die Muster, von Persien über den Iran bis in unsere Gegenwart. Sie warnt uns. Die Frage ist, ob wir zuhören oder dieselben Fehler wiederholen. Danke fürs Zuhören und passt auf euch auf.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.